Wir schlagen also auf Hesekiel Kapitel 11. Ich denke, es ist gut, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dass uns der Zusammenhang klar wird. Hesekiel 11. Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum Tor am Hause des Herrn, das gegen Osten liegt. Und siehe, im Eingang des Tores waren 25 Männer, und ich sah unter ihnen die Obersten im Volk, ja, Asanja, den Sohn Asus, und Pelatja, den Sohn Benajas. Und er sprach zu mir: Menschenkind, das sind die Männer, die Unheil planen und schädlichen Rat geben in dieser Stadt. Denn sie sprechen, sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden. Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch. Darum sollst du, Menschenkind, gegen sie weissagen. Und der Geist des Herrn fiel auf mich, und er sprach zu mir: Sage, so spricht der Herr, so habt ihr geredet, ihr vom Hause Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gassen liegen voll Toter. Darum spricht Gott der Herr: Die ihr in der Stadt getötet habt, die sind das Fleisch, und sie ist der Topf, aber ihr müsst hinaus. Das Schwert, das ihr fürchtet, das will ich über euch kommen lassen, spricht Gott der Herr. Ich will euch aus der Stadt hinaustreiben und Fremden in die Hand geben und will Gericht über euch halten. Ihr soll durch Schwert fallen. An der Grenze Israels will ich euch richten, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Die Stadt aber soll für euch nicht der Topf sein, noch ihr das Fleisch darin, sondern an der Grenze Israels will ich euch richten. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, denn ihr seid nach meinen Geboten nicht gewandelt und habt meine Ordnungen nicht gehalten, sondern habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her sind. Und als ich noch so weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach: Ach Herr, Herr, willst du dem Rest Israels ganz und gar ein Ende machen? Da geschah des Herrn Wort zu mir: Du Menschenkind, die Leute, die noch in Jerusalem wohnen, sagen von deinen Brüdern und Verwandten und dem ganzen Haus Israel, sie sind ferne vom Herrn, aber uns ist das Land zum Eigentum gegeben. Darum sage, so spricht Gott der Herr: Ja, ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut und bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden, in den Ländern, in die sie gekommen sind. Darum sage, so spricht Gott der Herr: Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus wegtun. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denen aber, die mit ihrem Herzen, ihren Götzen und ihren Gräueln nachwandeln, will ich ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen, spricht Gott der Herr. Da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Und der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes, und das Gesicht, das ich geschaut hatte, verschwand vor mir. Und ich sagte den Weggeführten alle Worte des Herrn, die er mir in Gesichten gezeigt hatte. Wenn Gott uns verlässt, wir kommen mit diesem Kapitel an eine Erfahrung, die Israel gemacht hat. Übrigens eine Erfahrung, die sich dann in der Geschichte Jesu an einer bestimmten Stelle noch einmal wiederholt hat. Aber ich denke, wenn diese Erfahrung und diese Worte Gottes in unserer Bibel stehen, dann bedeutet das eine Mahnung auch für uns. Gott kann auch diese Gemeinde, die heute existiert, wenn sie von ihm abweicht, verlassen. Es ist nicht automatisch, dass Gott mit uns ist und bei uns bleibt. Man kann Gott sozusagen auch im Leben vertreiben. Und deshalb ist es gut, man hört jetzt auch auf dieses schwierige Kapitel und klammert es nicht aus. Zunächst einmal wenden wir uns den Versen 1 bis 13 zu. Unter dem Gericht könnten wir als Überschrift über diesen Abschnitt stellen. Uns ist es schon einmal begegnet, dass gesagt war, der Geist hob mich empor. Wir kommen ja gerade her von Kapitel 3, Vers 12, wo es genauso steht. Und in Kapitel 3, Vers 12 haben wir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten des Verständnisses. Es kann ein inneres Erlebnis sein oder es kann eine äußere körperliche Entrückung sein. Wir haben das zweite, nämlich die körperliche Entrückung, angenommen im Fall des dritten Kapitels, weil der Prophet dann in Tel Aviv ist und am Fluss Kebar. Hier kommt er in das Jerusalem, das damals noch besteht. Und ich gehe hier eher davon aus, dass es ein inneres Erlebnis ist, dass er also als innere Person versetzt wird an diesen Ort des Geschehens. Vergessen Sie bitte nicht, der Hesekiel ist ja, wie wir sagten, 597 vor Christus mit der zweiten Deportation weggekommen. Und von 597 bis 587 bis zur dritten Deportation sind ja 10 Jahre verstrichen. Also gehört dieses hier in diese Zeit der 10 Jahre hinein, in denen Jerusalem noch steht, der Tempel noch nicht zerstört ist und deshalb alle diese Dinge in Jerusalem wahrgenommen werden können. Also in dieser Zeit zwischen 597 oder genauer gesagt zwischen 593, als der Prophet beginnt zu weissagen, zwischen 593 und 587 sind wir. Und jetzt wird er also mit seinem inneren Bewusstsein, mit seiner inneren Person gebracht zum Tor am Hause des Herrn, das gegen Osten liegt. Jetzt ist ganz gut, wenn man sich nochmal klar macht, wie das war mit dem Tempel. Viele von Ihnen haben ja schon, denke ich, Holy Land gesehen in Jerusalem. Da sind auch die Gebäude der damaligen Zeit wunderbar aufgestellt und nachgebildet. Jedenfalls, man kommt von Osten rein. Und das Allerheiligste steht im Westen, eigentlich seltsam, dass man den Weg macht vom Osten nach dem Westen und nicht umgekehrt vom Westen nach dem Osten. Unsere Kirchen sind heute geostet, in aller Regel von Westen nach Osten aufgebaut. Der Tempel war es nicht so. Der Tempel war anders. Also wenn er ans Osttor kommt, dann ist das die Eingangsseite. Die Eingangsseite, die zunächst einmal auch ein Vorgelände hat, einen Vorhof, Hallen, in denen man sich wohl versammelt hat, mindestens im Toreingangsbereich. Und jetzt sieht er da 25 Männer. Keine x-beliebigen. Unter ihnen die Obersten im Volk. Und er nennt sogar zwei Namen. Jaasania und Pelatja. Vielleicht kannte er sie in der Zeit, als er noch selbst in Jerusalem war. Vielleicht kennt er manche andere, die sich jetzt unter diesen 25 befinden. Das ist sozusagen die Crème de la Crème, die oberste Schicht jetzt im Volk, die den Kurs bestimmt. Wenn man irgendwo in eine bestimmte Verantwortung gerufen wird, dann ist es ganz klar, dass auch die Menschen, die auf einen sehen und hören, sich ein gewisses Maß nehmen. Auch Israel nahm damals Maß an diesen 25, was sie machen. Und ihre Beschlüsse, die sie da fassen, vielleicht ist es so etwas wie ein politischer Club, eine politische Elite, die da bestimmte Besprechungen abhält. das hat für das ganze Volk seine Bedeutung. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das lautet so: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Das hat eine ziemliche Lebenserfahrung eingefangen, dieses Sprichwort. Was also wird im Kopf Israels sichtbar damals? Antwort: Menschenkind, das sind die Männer, die Unheil planen und schädlichen Rat geben in dieser Stadt. Die 25 führen das Volk in die Irre. Die Intelligenz war noch nie sozusagen eine Medizin gegen Irrtum. Der Mensch kann die Vernunft benutzen, sie ist ein Taxi. Wenn Sie irgendetwas rechtfertigen wollen, bis hin zum Ehebruch, Sie haben immer viele Argumente dafür. Die Vernunft liefert Ihnen immer Argumente. Deshalb stellt die Bibel darauf ab, dass die eigentliche Willensbildung im Herzen geschieht und nicht im Intellekt. Die Vernunft als Taxi wird mir alles besorgen, was ich will. Aber die Entscheidungen fallen woanders, eine Ebene tiefer, im Herzen. Wenn aber ein solches Führungsgremium schief ist und auf eine solche Bahn gerät, das wird für das ganze Volk verderblich. Unheil und schädlicher Rat sind dort zu Hause. Und dann gab es mir doch zu denken, warum kommen die jetzt im Tempeleingang zusammen? Haus des Herrn ist ja der Tempel. Sie hätten sich doch auch einen Palast wählen können. Man kann nur die Frage stellen, man kann sie nicht mit letzter Sicherheit beantworten, aber man kann nur die Frage stellen, wollten diese 25 mit dem Versammlungsort am Tempel zu erkennen geben, dass sie gewissermaßen unter dem Firmenzeichen Gottes antreten? Dass sie also für sich in Anspruch nehmen, was wir beratschlagen, das ist sozusagen vom Namen Gottes mit abgedeckt. Könnte es sein, dass sie auch ganz bestimmte theologische Ansichten gehabt haben? Theologische Ansichten kommen nachher auf jeden Fall zur Sprache. Der Ort, allein der heilige Ort am Tempel, bewahrt nicht davor, das Falsche anzunehmen und das Falsche zu raten. Auch das warnt uns noch einmal selber sehr und lässt sich ohne weiteres auch auf die ganze Geschichte der Kirche und der Gemeinde Jesu Christi anwenden. Aber es ist eine schwere Frage. Nun, was sagen diese Leute? Sie sprechen, Vers 3, sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden? Die ersten Schäden, die eingetreten waren, die sind beseitigt. Da steht wieder etwas. Verweis auf den Wiederaufbau. Und jetzt komme ich unweigerlich zu unserem eigenen deutschen Volk. Ich bin ja selbst sozusagen ein Kind der Wirtschaftswundergeneration. Und wissen Sie, das war natürlich schon mitreißend. Man hat die Bombennächte erlebt. Ich weiß das als Kind noch, wie sich das in Ulm ereignet hat. Ich bin an vielen verbrannten und verkohlten Leichen vorbeigegangen als kleiner Bub mit 7 Jahren. Da hat übrigens kein Mensch nachgefragt, ob man das innerlich verkraftet und wie oft man davon träumt. Das war so in meiner Generation. Und dann wurden wir zum Steineklopfen in die Ruinen geholt, auch als Kinder. Wir bekamen einen Hammer in die Hand und dann musste man die Steine abklopfen. Und die Steine wurden dann schön geschichtet, in Schubkarren verladen und dann haben wir unser Häusle wieder aufgebaut. Und dann hatte Deutschland eine Zulage nach der anderen. Und die Kirchen, die zum Teil sehr voll geworden waren, es gab auch einen richtigen Aufbruch in den Gefangenenlagern. Das war dann nach Jahren immer mehr abgebaut. Und allmählich am Ende der 50er und in den 60er Jahren bekamen die Menschen das Gefühl, Gott braucht man nicht unbedingt. Man lebt sehr schön auch ohne Gott. Und Jesus sagt es selber, das kann man. Wie hat er den reichen Mann geschildert? In Lukas 16, bei dem armen Lazarus. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Das hat Jesus nicht eingeschränkt. Das war die Erfahrung Deutschlands. Man lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Wir haben immer zugelegt, immer mehr Finanzmittel zur Verfügung gehabt. Und jetzt sind wir oben an der Leiter gewesen und steigen auf der anderen Seite der Leiter jetzt wieder herunter. Und das wird für unser Volk, denke ich, auch eine moralische Aufgabe, wie es das bewältigt, mit einem ständig niedriger werdenden Lebensstandard zu leben. Und da sind wir als Christen nochmal gefragt, wie wir uns dazu stellen. Ich kann nicht einfach auf die Straße gehen und gegen Hartz IV protestieren. Ich muss doch ganz einfach sehen, man hat die Mittel nicht mehr. Und sie gehen ja auch bei uns in der Kirche enorm zurück, auch in der Diakonie. Wir stellen bestimmte Dienste ein. Es ist nichts mehr da. Und dass man dann bereit ist, auch so etwas zu übernehmen und zu sagen, gut, das ist jetzt die Führung unseres Volkes in dieser Zeit. Man versucht das Beste zu tun, das ist klar. Jeder wird natürlich sich darum bemühen, das so sanft wie möglich zu machen und so gut wie möglich auch bestimmte Leistungen aufrechtzuerhalten. Aber wissen Sie, in der Wirtschaftswundergeneration ist es nicht so einfach, jetzt gedanklich nachzuvollziehen. Für die jüngere Generation, denke ich, ist es auch nicht einfach. Das wäre eher mitreißender vielleicht zu sagen, jetzt gehen wir wieder ganz nach oben, ne? Auch in dem Standard, anstatt zu sagen, wir müssen mit weniger unser Leben gestalten. Aber dieses Argument, sind nicht vor kurzem die Häuser wieder aufgebaut worden, das liegt uns in Deutschland kolossal nahe. Wir haben aber keinen geistlichen Aufbruch in der gleichen Weise erlebt, wie wir den wirtschaftlichen Aufbruch erlebt haben. Und da werden wir heute rückgefragt, was habt ihr in Deutschland eigentlich in 60 Jahren des Friedens gemacht? Wie habt ihr die Zeit genützt, die euch Gott geschenkt hat, ohne in einen Krieg verwickelt zu sein? Und jetzt sagen diese Leute, so ganz brutal kommt es uns entgegen. Die Stadt ist der Topf, wir sind das Fleisch. Stadt das Behältnis, Fleisch war damals selten, etwas Gutes. Oft hat man nur bei den Opfermahlzeiten, bei der Darbringung der Opfer, dann Fleisch zu essen bekommen. Im Übrigen nicht. Fleisch ist das Kostbare. Jetzt ist das Gefäß wieder da. Topf ist wunderschön. Wir sind das Fleisch. Wir sind die wertvollen Stücke. Ja, und die deportiert sind? Die Frage wird noch kommen. Und jetzt wird Hesekiel hier gesandt und zu einer Botschaft ermächtigt. So sollst du weissagen. Und dann fällt der Geist des Herrn auf ihn und er sprach zu mir, so spricht der Herr. So habt ihr geredet, ihr vom Hause Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt und ihre Gassen liegen voll Toter. Vielleicht ist es doch darauf zu beziehen, dass auch die Israeliten untereinander ihre Machtkämpfe in diesem Jerusalem weiter fortgeführt haben. Und nach wie vor auch Menschen ums Leben gebracht wurden. Da habt ihr ja nicht eingehalten. Ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt und ihre Gassen liegen voll Tode. Darum spricht Gott der Herr, die ihr in der Stadt getötet habt, die sind das Fleisch und sie ist der Topf, aber ihr müsst hinaus. Das Schwert, das ihr fürchtet, das will ich über euch kommen lassen, spricht Gott der Herr. Ich will euch aus der Stadt hinaustreiben. Diejenigen, die behaupten, dass sie jetzt gewissermaßen unter dem Segen Gottes stehen, weil sie noch übrig geblieben sind, die behaupten, sie hätten jetzt alles wieder aufgebaut und sie hätten das Leben jetzt sozusagen wieder in Gang gebracht, gerade diese müssen hinaus. An der Stelle spürt man, wie schwer die Aufgabe des Hesekiel gewesen ist, in solche Stimmungen, in eine solche Atmosphäre hineinzusprechen. Wissen Sie, man kann sich auch bei der Predigt die Atmosphäre ja nicht heraussuchen. Im Predigerbuch steht, alles hat seine Zeit. Für die Seelsorge brauche ich auch eine bestimmte Zeit. Da kann ich nicht alles zu jeder Stunde sagen. Aber an einer Stelle vermerkt die Bibel, man soll etwas zur Zeit und zur Unzeit tun. Das ist bei der Predigt. Predige zur Zeit und zur Unzeit. Die Botschaft kann sich die Atmosphäre nicht heraussuchen. Sie hat zwar ihre Adresse, sie hat ihre Bestimmung, sie ist präzise, aber sie kann sich nicht abhängig machen von der Stimmung und von dem Denken der Menschen, die gerade da sind. Nein, jetzt muss Hesekiel auch diese schwere Botschaft aussprechen. Sie werden hinausgetrieben, sie werden Fremden in die Hand gegeben, sagt Vers 9. Ich will Gericht über euch halten. Wir haben ja den ganzen Abschnitt so überschrieben, unter dem Gericht. Und ihr sollt durchs Schwert fallen, an der Grenze Israels will ich euch richten. Das ist wortwörtlich so gekommen, als dann nachher die Katastrophe endgültig hereinbrach, 587, und als auch der König draußen bei Ribla an der Grenze Israels wirklich gerichtet wurde. So sind diese Worte in Erfüllung gegangen. Und jetzt wird der Grund genannt. Und das gibt uns jetzt noch einmal Anlass zum Innehalten und zum Nachdenken nach Vers 12. Denn, so steht es dort in Vers 12, ihr seid nach meinen Geboten nicht gewandelt, habt meine Ordnungen nicht gehalten, sondern habt gelebt nach den Ordnungen der Heiden, die um euch her sind. Wie schwer ist es, wenn man jetzt nach den Ordnungen anderer lebt und die Gebote Gottes vergisst. Ich habe auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch Angst. Wie oft wird es diskutiert, gelten die Gebote auch für die Christen? Häufige Frage bei vielen Bibelfreizeiten. In der kirchlichen Öffentlichkeit, durch die Bank, immer wieder die Diskussion, gelten die Gebote Gottes noch? Ich habe es erlebt, etwa im Gebiet der Homosexualität, wie unheimlich schwer das ist und wie stark der öffentliche Druck da sein kann, wie Menschen, die selber eigentlich mit dieser Lebensart nichts zu tun haben, sich da plötzlich doch emporschwingen und sozusagen das Banner schwingen und sagen, wir müssen Homosexualität behandeln wie alles andere auch und wir müssen die Ehe unter Homosexuellen genauso betrachten wie die andere Ehe und bis hin zur Adoption von Kindern, was ich für absolut unmöglich ansehe. Aber da ist die Frage jetzt nach den Geboten gestellt. Ob Gott in seiner Liebe und Weisheit es nicht besser weiß, was für uns gut ist. Das ist die Kernfrage, die dahinter steckt. Wenn der Mensch sagt, nach meiner modernen Erkenntnis bin ich zu der und der Auffassung gekommen, dann maßt er sich ja an, dass er bestimmte Dinge besser weiß, als sie biblisch zum Ausdruck gebracht werden. Er denkt, dass seine Weisheit die höhere ist und er besser das Leben ermöglicht. Aber wenn ich überzeugt bin, dass Gott es mit uns gut meint, dann denke ich, dass auch die Gebote dazu dienen, das Beste für unser Leben anzubieten. Und dann halte ich mich aus diesem Grund schon daran. Wie ist das mit dem Geiz? Eigenartig, dass die Fragen der Sexualität und des Geizes in 1. Korinther 6, 9 so eng miteinander behandelt werden. Vielleicht können wir mal geschwind aufschlagen. Nur als ein Beispiel. Wir haben ja nicht die Zeit, es immer zu tun, aber wir haben uns vorgenommen, doch von Zeit zu Zeit hineinzuschauen ins Neue Testament. Wenn Sie aufschlagen, 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, dann ist das noch einmal ein sehr ernstes Wort. Paulus schreibt hier, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustnarben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Ich bleibe immer wieder dran stehen, weil ich ja auch, wie gesagt, von dieser Wirtschaftswundergeneration ein bisschen eingefärbt und geprägt wurde, dass der Geiz hier auftaucht. Genauso wie die anderen Dinge. Als junger Mensch hat man manche Vorteile. Als junger Mensch konnte man nur das Geld sozusagen mit vollen Händen ausgeben. Ich habe eigentlich unter jungen Menschen selten mal geizige Menschen getroffen. Aber wenn man älter wird, dann wird das seine Gefahr. Dann auf einmal ist die Frage der Versorgung morgen in einem anderen Licht. Natürlich hat das auch seine Gründe. Das ist klar. Das ist nie was ohne Grund im Leben. Aber ich möchte es doch sagen. Da sind wir als Ältere vielleicht in einer besonderen Gefährdung. Die Gebote Gottes, die uns gegeben sind, sind Lebensregeln. Daran halten wir fest. Und dass sie damals in Jerusalem gebrochen werden, das nimmt Gott nicht auf die lange Sicht hin. Gott hat viel Geduld mit den Menschen, aber am Ende steht doch das Nein. Gott kann das nicht bejahen. Und wir müssen für unser Volk beten. Ich möchte Sie einladen, ich möchte Sie bitten, beten Sie mehr für unser Volk, für die Schulen, für die Regierungen, für die Einrichtungen. Es ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, dass wir in den Riss treten. Und dass es wieder wirklich zu einer Gottesfurcht kommt. Es kann nicht sein, dass alle jetzt zum Glauben kommen, denn das ist eine Sache der Freiwilligkeit. Aber ich denke, es gab in früheren Generationen doch mehr Gottesfurcht. Und dass dieses wenigstens eintritt und auch die Gebote von daher wieder in einem anderen Licht und mit einer anderen Geltung unter uns sind. Ihr habt also nach den anderen Ordnungen gelebt. Soweit waren wir unter dem Gericht. Jetzt fehlt uns aus diesem ersten Abschnitt aber noch ein Vers. Als ich noch so weissagte, er hat es offenbar in seiner Umgebung jetzt gesagt, wir sind davon ausgegangen, Hesekiel bleibt körperlich da, wo er ist, in Babylonien. Da hat er das jetzt auch sagen können. Als ich noch so weissagte, starb Pelatja, der Sohn Benajas. Er erlebt das im Geist mit, wie einer dieser Führenden, die er genannt hat, jetzt stirbt, während er noch predigt. Und jetzt, was ist die Reaktion? Und es gibt mir noch einmal tief zu denken, wie der Prophet Gottes sich verhält in diesem Augenblick. Er sagt jetzt nicht, in diesem Augenblick ist meine Weissagung in Erfüllung gegangen. Könnt ihr mir so gut vorstellen, wie er da irgendwo steht, im Kreis der Hörerschaft und sagt, jetzt in diesem Moment, jetzt habt ihr es. Reaktion ist ganz anders. Er steht nicht auf und erhebt die Hand triumphierend, sondern macht was ganz anderes. Da fiel ich auf mein Angesicht. Geht nach unten. Da fiel ich auf mein Angesicht und schrie mit lauter Stimme und sprach, ach Herr, Herr, willst du dem Rest Israels ganz und gar ein Ende machen? Es ist Fürbitte, Klage, der klagt um den. Und ich glaube, dass die Vollmacht, die uns Gott schenkt zu unserem Zeugnis, schon in einem Zusammenhang steht mit dieser Haltung, ob wir bereit sind, für andere sozusagen auf die Knie zu gehen oder ob wir ihnen triumphierend begegnen und sagen, wir haben recht gehabt. Mit diesem Satz werden Sie keinen Menschen zur Bekehrung bewegen. Aber er bittet, wie der Mose gebeten hat, wie Abraham Fürbitte getan hat, wie Jesus noch am Kreuz gebeten hat für diejenigen, die da mit ihm hingen und für diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Haltung des Glaubens ist eine ganz andere. Wir gehen nicht im Triumph durch diese Welt, sondern in der Freude des Glaubens, der schön ist und in dem, dass wir uns Gott hingeben und auch für die anderen das Allerbeste in jedem Augenblick wollen. Aber wir müssen dann auch sagen, das Gericht ist eine Wirklichkeit und die kann ich nicht aus dieser Welt hinausreden. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Mittelabschnitt, den wir noch gelesen haben. Und dann wollen wir noch uns konzentrieren auf die folgenden Verse ab 22. In den Versen 14 bis 21 taucht jetzt mitten in diesem Gerichtskapitel doch auch die Verheißung des kommenden Heils auf. Und da wird ein Trost ausgesprochen an die Exilsgemeinde. Die Exilsgemeinde, die also von den Zurückgebliebenen als eine verlorene Gemeinde betrachtet wird. Weil diejenigen, die noch in Jerusalem sind, ja sagen, uns hat Gott gesegnet und uns hält er aufrecht. Nein, auch ihr habt eine Zukunft. So spricht Gott der Herr. Ja, Vers 16, ich habe sie fernweg unter die Heiden vertrieben und in die Länder zerstreut. Das ist geschehen. Das war Erfüllung meines Wortes. übrigens vor den Jerusalemern steht das ja noch. Er wird ja auch sie noch hinaustreiben. Das haben wir vorher gelesen im Blick auf den Rest Israels. Und es ist wirklich so gewesen, dass die Judenschaft weit zerstreut wurde. Ich habe das jetzt in Georgien erlebt, in einem Land, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Die jüdische Gemeinde dort in Tiflis sagt, wir sind unter denen, die damals, oder wir sind entstanden durch diejenigen, die damals aus Israel deportiert wurden. Die führen ihre Geschichte zurück bis auf 6. Jahrhundert vor Christus. Das ist ganz erstaunlich. Ich kann das nicht nachprüfen. Vielleicht kann es kein Mensch nachprüfen. Aber immerhin, dass man das da in den jüdischen Familien bis zum heutigen Tag so erzählt, das ist erstaunlich. Und wir wissen auch aus dem Buch Tobit oder Tobias, wie weit zerstreut damals die Judenschaft wurde. So ist es gewesen. Und jetzt wieder erstaunlich, ich bin ihnen nur wenig zum Heiligtum geworden. Natürlich, es war nicht so wie der Tempel, den sie bisher hatten. Und doch wird ihnen Gott auch da in der neuen Ansiedlung, die schließlich doch eine Heimat wird, wird ihnen auch dort zum Heiligtum. Auch dort können sie ihn finden, heißt das. Ich will euch zusammenbringen. Jetzt beginnt die Heilsbotschaft in Vers 17. Ich will euch zusammenbringen. Ich will euch sammeln. Und will euch das Land Israels geben. Und das wird man nicht aufheben können in der Weltgeschichte. Israel als Land ist bestimmt für das Volk Israel. Das gehört zusammen, das kann man niemals trennen. Und sie werden dorthin kommen. Allerdings wird dann nicht nur eine äußere Erneuerung stattfinden, sondern, und das ist das, was ich jetzt noch sagen wollte zu dem Mittelabschnitt, dieses Äußere zurückkommen und wieder ansiedeln in Israel wird zusammengehen oder zusammenkommen müssen, sagen wir es lieber so, mit einer inneren Erneuerung. Heute haben wir die äußere Erneuerung erlebt, seit 1948. Der Feigenbaum hat Blätter gewonnen. Aber es ist interessant, dass Jesus vom Blättergewinn redet. Die Frucht ist noch nicht da. Die Frucht ist die Erkenntnis Jesu als des Messias Israels. Und dafür wollen wir auch beten, dass das geschieht, dass auch da der neue Geist, der neue messianische Geist Jesu einziehen kann. So viel jetzt zu dieser Verheißung. Und ich sagte, wir wollen uns konzentrieren jetzt noch auf den Schlussabschnitt. Da schwangen, ich lese jetzt von Vers 27 an noch, oder 22, da schwangen die Cherubim ihre Flügel und die Räder gingen mit, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. Was Hesekiel hier erlebt, ist das Weichen Gottes eigentlich unglaublich. Die Gegenwart, wie die Hebräer sagen, die Shechinah Gottes, verlässt den Tempel und gibt ihn damit preis. Aus dem Tempel wird dann ein rein menschliches Gebäude, das der Zerstörung sozusagen jetzt offen steht. Das, was jetzt in Kürze ja im Jahre 587 passieren wird. Aber Gott verlässt den Tempel. Wir beten bis heute auch bei uns in der Agenda und ich denke auch persönlich immer wieder, Herr Gott, verlass uns nicht. Und ich denke, das ist wichtig. Wir können nicht automatisch damit rechnen, dass Gott bei uns bleibt. Und das muss man auf allen Ebenen klar machen. Auch wenn ich jetzt schon 67 Jahre alt bin, ich kann doch nicht automatisch davon ausgehen, dass Gott bei mir bleibt. Es war eine Riesengnade, dass er es bisher war. Aber ich kann doch nicht automatisch damit rechnen. Das ist auch mein Gebetsanliegen. Ich kann auch nicht damit rechnen, dass in dem Kreis, in dem ich zu Hause bin, jetzt das bleibt. Es geht nicht automatisch. Ich kann auch nicht damit rechnen, dass es mit einer Kirche so sein wird. Auch da gibt es keinen Automatismus. Was der Hesekiel an dieser Stelle zu sagen hat, ist sicher nicht so ganz einfach und so ganz leicht. Aber wir müssen das schon zur Kenntnis nehmen. Gott kann uns verlassen. Das ist. Und wenn er bei uns bleibt, ist es eine ganz große Gnade. Allerdings sagt uns Jesus dann das doch zu, dass er uns nicht verlassen möchte. Wir kommen noch einmal auf diesen Punkt zurück. Aber hier ist es jetzt zunächst einmal ganz anschaulich, auch für das Erleben des Propheten, dass die Herrlichkeit des Herrn weicht aus dem Tempel, weicht sogar aus der Stadt Jerusalem und jetzt zum Ölberg kommt. Und jetzt schlagen Sie doch noch einmal mit. Oh, ich glaube, eine Viertelstunde ist uns noch gegeben etwa. Jetzt schlagen Sie doch noch mit auf. In Lukas 19, Vers 47. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage. Und dann werden wir noch eine Stelle bei Lukas buchen. Lukas 19, Vers 47. Und er, nämlich Jesus, lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm. Zum Lehren also in diesen letzten Tagen der Passionszeit war er im Tempel. Und jetzt gehen Sie mit hinüber zu 21, 37, das schließt sich jetzt sehr eng an das, was wir gerade gelesen haben. Da steht, er lehrte des Tags im Tempel. Des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Warum blieb Jesus nicht, was viel bequemer, viel naheliegender gewesen wäre, in dieser Zeit in Jerusalem? Antwort, sein Weggehen über Nacht und sein Kommen an den Ölberg ist im Licht von Hesekiel 11 zu verstehen. So wie die Herrlichkeit Gottes vor der Zerstörung Jerusalems 587 jetzt die Stadt verlässt und zum Ölberg geht, so geht Jesus auch als ein prophetisches Zeichen nachts an diesen selben Ölberg. Und dann kommt tatsächlich die Zerstörung Jerusalems eine Generation nach dem Geschehen der Kreuzigung im Jahre 70. Es ist eigenartig, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen und noch einmal auch für uns jetzt gewissermaßen sehr einprägsam. Es gibt keinen Automatismus der Gegenwart Gottes. Wir kehren jetzt zurück zu Hesekiel 11. Der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldäa zu den Weggeführten in einem Gesicht durch den Geist Gottes. Und das Gesicht, das ich geschaut hatte, verschwand vor mir. Wir sagten ja, es ist ein inneres Erlebnis. Und ich sagte den Weggeführten alle Worte des Herrn, die er mir in Gesichten gezeigt hatte. Er behält das jetzt nicht für sich, sondern jetzt wird diese Botschaft für die Exilsgemeinde eine ganz grundlegende Botschaft. Was hat er mitzubringen für diese Gemeinde, die sich da versammelt am Fluss Kebar oder an anderen Gebetsstätten in Südbabylonien und in Babylonien überhaupt? Er hat ihnen mitzubringen, dieses Jerusalem, von dem ihr vielleicht in eurem Herzen auch noch denkt, es wird ja stehen bleiben. Und irgendwann werden wir zurückkommen. Dieses Jerusalem wird nicht bestehen bleiben. Der Tempel wird auch untergehen. Und es gab trotz der Not der Zeit keine Bekehrung. Das muss er ihnen sagen. Er muss alle falsche Hoffnung jetzt wegnehmen in diesen Augenblicken, weil sie sich sonst nicht auf das einstellen können, was wirklich Gottes Zukunft ist. Das muss er ihnen mitbringen. Er bringt ihnen zweitens mit die Verheißung, sie werden einmal wieder gesammelt. Es gibt keinen Zeitpunkt für diese Verheißung Gottes. Man kann sich nur im Glauben daran klammern. Und es dauert tatsächlich noch Jahrzehnte, bis die Leute dann zurückkommen. 70 Jahre liegt Jerusalem wüst. Es sind über 2 Generationen vergangen. Ganz wenige Leute werden sich dann noch erinnern an das, was damals gewesen ist. Die Propheten und die Geschichtsbücher Israels zeigen uns die ganz alten Leute, die noch den Glanz des Tempels erlebt hatten, weinten. Als man den 2. Tempel im Jahre 515 aufrichtete, äußerst bescheiden, klein und winzig im Vergleich zu dem glänzenden und prachtvollen Tempel, der da einmal gestanden hatte. Und dennoch blieb Israel in der Erwartung, ja, die Verheißungserfüllung wird einmal ganz in Erfüllung gehen. Sie ist damals nicht ganz in Erfüllung gegangen. Es blieben ja viele im Exil, es blieben viele in den umliegenden Ländern. Aber eines Tages wird sich alles wieder in Jerusalem und im Israelland einfinden. Das steht vor Israel. Und jetzt muss man, nachdem man viele Worte des Gerichtes betrachtet hat, auch sagen, ist es nicht ein Wunder Gottes, dass Israel diese Botschaft aufbewahrt hat und dass es über Jahrhunderte in der Erwartung blieb? Was hat das uns jetzt zu sagen? Auch wir stehen in einer großen Erwartung. Auch wir werden vielleicht manche Katastrophen noch erleben. Das wissen wir noch gar nicht, was die Endzeit im Einzelnen dann bedeutet, wenn sie einmal stärker beginnt. Wir stehen am Anfang, aber wir können nicht sagen, wir sind schon durch. Da steht viel, viel noch vor uns. Aber eines ist ganz klar. Es gibt eine Leitlinie der Erwartung. Wird dann unser Glaube auch noch voller Hoffnung bleiben und voller Erwartung? Für mich ist Israel vorbildlich, dass es daran festgehalten hat und dass es das nie aufgegeben hat und dass das bis heute ja auch in Israel eine lebendige Hoffnung geblieben ist. Werden wir auch diese innere Erwartung haben, dass Jesus wiederkommt? Die Predigt von der Wiederkunft Jesu ist sehr selten geworden. Aber für uns ist es eine Orientierungsmarke, die wir überhaupt nicht aufgeben können. Wir erwarten den wiederkommenden Herrn. Wir erwarten eine neue Schöpfung. Viele Leute wollen gewissermaßen alle Hoffnung verlieren, wenn sie sehen, wie viel Not jetzt in dieser Welt ist. Aber wir gehen auf eine Welt zu, und der Offenbarung 21 sagt, sie wird ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei, ohne Tod und ohne Sterben sein. Das steht vor uns. Ist das noch eine lebendige Hoffnung für uns oder ist es nur ein Lehrgegenstand für manche Bibelstunden? Und glauben Sie mir, man braucht diese Hoffnung auf das ewige Leben. Man braucht sie, sie wird dringlicher, je länger man lebt. Für mich ist es unersetzbar, dass da vor mir etwas steht, dass ich Gott einmal sehen werde, wie er ist, dass das ewige Leben in seiner Fülle einmal anbricht und dass diese Welt mit Leid und Not und Tränen einmal zu Ende geht. Auch wenn wir lauter christliche Regierungen hätten, wir könnten diese Welt nicht in eine Neuschöpfung verwandeln. Das liegt überhaupt nicht in unserer Zuständigkeit. Wir können nur darauf vertrauen, dass das Verheißungswort Gottes gilt. Wenn Gott uns verlässt, er kann uns verlassen, das haben wir in allem Ernst festgehalten. Daran wollen wir nichts abbrechen. Aber dann wollen wir auch sehen, Gott möchte uns nicht verlassen. Gott möchte uns im Wort der Verheißung leiten und nahe sein und Gott möchte uns segnen und uns ins ewige Leben hineinführen, so wie Israel auch gesammelt wird als eine Vorstufe dessen, dass es zu einer Vollendung kommt. Eigentlich wird man froh und ganz erfüllt, wenn man diese Ezekiel-Kapitel aufschlägt, so schwer die Zeit in den Trümmern ist. Ich wünsche Ihnen eine fröhliche und zuversichtliche und feste Hoffnung für Ihr persönliches Leben, aber auch für die ganze Gemeinde Jesu. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Zeit jetzt hier auf der Langensteinbacher Höhe.